Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich, auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder eine spannende Gästin eingeladen, über die wir uns sehr freuen. Warum wir uns ganz besonders darüber freuen, wird uns sicherlich der liebe Michael gleich beantworten. Bevor wir allerdings unsere Gästin begrüßen, bin ich wie jede Woche latent unhöflich und begrüße den gerade genannten Michael zuerst einmal. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke gut. Hallo Marc, hallo Christine. Wer unseren Kanal etwas regelmäßiger verfolgt, der dürfte zuletzt mitbekommen haben, dass wir zwei Bücher unseres heutigen Gastes lobend erwähnt haben. Das ist mal die Untertreibung der Woche, würde ich sagen. Und weil wir die Bücher so gut und die Themen auch so wichtig finden, haben wir sie einfach eingeladen. Sie ist Professorin für IT-Management und IT-Organisation, Informationssicherheitsbeauftragte sowie Vizepräsidentin für Digitalisierung an der TH Würzburg. Worum es in ihren Büchern geht, was sie so tagtäglich an der Hochschule macht und wie sie dorthin gekommen ist, das besprechen wir jetzt mit ihr live und in Farbe. Damit herzlich willkommen, Professor Dr. Christine Weber.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, wir freuen uns natürlich auch, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns so ein bisschen was über dich und deinen Werdegang zu reden. Wir fangen ja immer so ein bisschen in der Vergangenheit an und irgendwann hatte die Christine mal ganz stolz ihr Abitur in der Hand und hat gesagt, so, das Leben steht mir jetzt offen, ich will Professorin werden. Oder wie war damals so dein Gedanke, nachdem du das Zeugnis der Reife in der Hand hieltst?
Oh, das ist lange her. nein, Professorin wollte ich zu dem Zeitpunkt definitiv nicht werden. Tatsächlich aber eine wissenschaftliche Karriere konnte ich mir da schon sehr gut vorstellen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich damals sehr schräg angeschaut wurde, weil ich ein relativ gutes Abitur hatte und ich mich für einen Studiengang entschieden habe, der keinen NC hatte, nämlich Wirtschaftsinformatik. Mhm. Und alle waren der Meinung, ich müsste irgendwas Besseres tun als das. Und
damit kann man doch auch Medizin studieren.
Genau, ja. Oder Jura. Und nein, ich habe es überhaupt nicht bereut. Also das war damals mein absolutes Herzensthema. Kombination aus irgendwas mit Computern und irgendwas mit Wirtschaft. Und ich hatte zwar keine Ahnung, was Wirtschaftsinformatik genau ist, hatte ich auch irgendwie zwei Semester später noch nicht so richtig, muss ich zugeben, aber mittlerweile, ja, finde ich, war absolut die richtige Entscheidung und ich habe es noch nie bereut.
Okay. Ja, okay, also du hast es nicht bereut, finde ich schon mal super, ja, aber jetzt mal kurz nochmal zurück. Also, ne, die vermutlich damals 19-jährige Christine, damals vermutlich noch G9, man musste 13 Jahre bis zum Zeugnis der Reife warten.
Als ich in der DDR groß gewachsen bin, hatte ich nur 12 Jahre und war 18.
12 Jahre.
Ich war 18 geworden, ja.
Okay. Du bist gerade 18 geworden, okay. Und du hattest dann jetzt quasi die Möglichkeit, alles zu studieren, aber du sagst, nein, es muss Wirtschaft und Informatik sein. Warum?
Also die Wirtschaft habe ich wahrscheinlich aus der Familie so ein bisschen mitbekommen. Ja. Meine Mutter und auch meine größere Schwester, die haben beide so Richtung BWL was studiert. Mhm. Und das hat man so von Hause aus ein bisschen irgendwie mitbekommen. Und vor der reinen Informatik, muss ich auch sagen, habe ich mich vielleicht ein bisschen gescheut, diesen Weg zu gehen. Und Informatik war ganz klar, weil ich habe ja gerade gesagt, DDR, also wir waren tatsächlich aber nach der Wende einer der ersten Haushalte, die irgendwie einen Computer zu Hause stehen hatten. Mhm. Und mein Vater hatte den arbeitsbedingt, weil er auch zu Hause ein bisschen arbeiten musste, stand er da rum. Und wann immer der frei war, saß ich an diesem Computer und habe da ganz viel gespielt tatsächlich und habe aber auch angefangen, mich schon mit, weiß ich nicht, Datenbanken, Präsentationen, Word-Dokumenten und so weiter rumzuschlagen. Und wenn man sich mal so an die Zeit zurückerinnert, so Ende der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre, waren ja auch die Festplatten noch nicht so wahnsinnig groß und wir waren immer sehr damit beschäftigt, die Spiele, die wir spielen wollten, die mussten Platz bekommen und dann musste wieder was anderes gelöscht werden und so weiter. Also man musste auch schon sich ein bisschen gut mit Computern auskennen, um den dazu zu bekommen, dass er das tat, was man wollte. Und insofern fand ich, war das so mein Thema. Also da irgendwie so ein bisschen mit Computern rumhacken und spielen und ja.
Heute würde jeder IT-Sicherheitsbeauftragte natürlich einen Herzinfarkt bekommen, wenn er wüsste, dass ein PC zu Hause von dem Familienvater und von den Kindern zum Spielen benutzt wird. Aber damals war das natürlich noch, noch normal, in Anführungszeichen. Aber du hast jetzt gesagt, okay, das hat dich sehr gereizt, Computer und so weiter. Stelle ich mir das unter anderem so vor, im ersten Semester Wirtschaftsinformatik, war nicht so viele Frauen mit dir im Hörsaal. Was hat dich das eher gereizt, eine der wenigen zu sein, oder wie war das für dich?
Tatsächlich hatten wir eine höhere Frauenquote, als wir jetzt in den Wirtschaftsinformatik-Studiengängen okay. haben, leider. Also leider.
Wie war sie denn damals?
Weil es jetzt immer noch so wenig ist, waren ziemlich genau 20%.
Mhm. Okay.
Also wir waren 45 Studierende und davon, jetzt verlassen mich meine Mathekenntnisse, es waren genau 20%. Also müssten dann 9 gewesen sein. Mhm. 9 Frauen. Genau. Und weiß ich nicht. Also das hat mich überhaupt nicht gestört, vielleicht auch nicht gereizt. Also das war für mich eigentlich normal. Ich habe immer irgendwie sehr viel mit Männern, Jungs zu tun gehabt und ja, war eigentlich ganz normal. Und klar, mit dem Hobby Computern ist man sowieso eher dann auch mit dem männlichen Geschlecht unterwegs. Und insofern war das für mich überhaupt kein Thema.
Okay, jetzt, wenn wir jetzt mal, wir blinden so ein bisschen in der Vergangenheit, wir kommen jetzt auch ein bisschen gleich in die Gegenwart, aber jetzt damals Computer war ja dann auch zum Teil also durchaus damit geprägt, dass man auch viel an der Hardware selber machen musste. Hat dich das damals auch interessiert, so Geräte aufschrauben, Karten reinschieben und Festplatten selber anschließen und so, oder warst du wirklich eher diejenige, die sich für die Software interessiert hat?
Nö, das haben wir auch alles gemacht, klar. Also die ersten Computer, die wir gekauft haben, haben wir alles irgendwie selber zusammengestöpselt und also tatsächlich immer mit der Hilfe, ne, der Kommilitonen irgendwie, war jetzt nicht diejenige, die da irgendwie vorneweg ist, aber es war, glaube ich, ganz normal, dass man sich irgendwie einen Computer in Einzelteilen gekauft hat und irgendwie alles selber zusammengesteckt hat und dann ganz glücklich war, wenn der Geräusche von sich kam, wenn man ihn das erste Mal hochgefahren hat.
Okay, gut. Jetzt hast du Wirtschaftsinformatik studiert und naja gut, dann hast du ja logischerweise irgendwann auch deinen Abschluss gehabt, sonst wärst du ja nicht da, wo du heute bist. Was hast du danach gemacht? Weil dann steht einem ja quasi in der Tat auch wieder die große, weite Welt offen, beziehungsweise gab es auch bei Wirtschaftsinformatik wahrscheinlich irgendwann die Möglichkeit, sich für Themengebiete zu spezialisieren. Was hat dich da besonders dann zum Ende deines Studiums gereizt?
Ich glaube, ich habe damals eher eine pragmatische Entscheidung getroffen. Ich habe mich für die zwei Spezialisierungen entschieden, wo ich wusste, dass mir die gut liegen und nicht unbedingt, weil es mich so wahnsinnig interessiert hätte. Das war zum einen Statistik.
Mit der ich spannend,
auch nichts mehr am Mut habe und auch nichts mehr am Mut haben möchte. Aber damals war das sehr mathematisch und das hat ganz gut funktioniert. Und es war zum anderen Datenmanagement. Also tatsächlich so, das habe ich ja vorhin schon gesagt, so Access-Datenbanken und so weiter, das war schon so ein bisschen mein Thema. Und dieses Ordnen und Sortieren von Daten, dieses analytische, konzeptionelle Denken, das hat mich schon gereizt und da war ich auch ganz gut drin. Und es war einfach sehr mathematisch strukturiert. Das lag mir irgendwie und dann habe ich Datenmanagement gemacht. Aber jetzt gar nicht, weil ich da irgendwie meine Zukunft drin gesehen hätte, sondern einfach, weil es irgendwie naheliegend war und logisch war. Und vielleicht auch die Auswahl der anderen Fächer mich nicht so gereizt hat. Ich kann aber nicht mehr sagen, was das andere war. Ich hätte gerne sowas Richtung E-Commerce oder sowas gemacht. Das kam damals auf, also noch mehr mit dem Internet, Verkauf mit dem Internet. Das hätte mich total gereizt, aber gab es damals noch nicht als Angebot. Genau, und dann habe ich nämlich tatsächlich dann die Chance wahrgenommen, bevor ich den Abschluss gemacht habe. Ich war eigentlich schon fertig. Mir fehlte nur noch die Diplomarbeit. Und um nochmal so ein bisschen irgendwie was anderes von der Welt zu sehen, habe ich mich dann entschieden, noch ein Auslandssemester zu machen.
Okay,
und wo war's? Nach Schweden gegangen, nach Jönköping. Und für ein halbes Jahr. Und da hatte ich dann tatsächlich freie Wahl, was ich machen konnte, weil ich ja eben schon fertig war. Also ich musste mir nichts irgendwie anrechnen lassen fürs Studium. Und da habe ich zum Beispiel dann E-Commerce gemacht. Das fand ich sehr spannend, ja.
Okay.
Und bei Datenmanagement muss ich mal ganz kurz einhaken. Hattest du damals schon auch nur im Ansatz eine Vorstellung davon, dass es jetzt in dieser Zeit so wichtig werden würde, dieses Thema? Also ich finde, es wird sogar wahrscheinlich noch wichtiger, wenn wir uns die KI-Verordnung angucken, wenn wir uns den Data Act angucken. Ich gucke das jetzt natürlich mit der juristischen Brille, ne? Also all diese Regulierungen, die wir haben und die wir noch bekommen werden, setzen quasi voraus, dass wir ein sauberes Datenmanagement haben. Die DSGVO hat es vorgemacht, da geht es aber nur um personenbezogene Daten. Die anderen Acts, die jetzt da noch so kommen und zum Teil schon da sind, erfordern einfach ein Management aller Daten sozusagen. Ne? Geschäftsgeheimnisse, mit denen muss ich besonders umgehen und so weiter und so fort. Also das gewinnt ja immer mehr an Brisanz und an Wichtigkeit, deswegen fand ich dein Buch auch so gut, zu dem Thema Data Governance, weil es einfach in Zukunft immer, immer wichtiger wird. War das für dich schon in irgendeiner Weise absehbar damals? Wahrscheinlich nicht.
Ne? Nee, überhaupt nicht. Also wir haben uns da auch wirklich sehr klassisch damit beschäftigt, wie baue ich eine Datenbank, wie kommen da die Daten in der richtigen Struktur rein und wie kommen sie wieder raus? Und das war's. Und ganz klar ist es einfach eine Grundlage für ein Anwendungssystem, ne? Einfach eine Datenablage und diese strategische Bedeutung, die Daten jetzt heute haben, das war damals überhaupt nicht abzusehen. Ja. Und auch später, ich habe mich ja während der Promotion dann auch nochmal mit diesem Thema beschäftigen müssen, muss ich sagen, wo ich dann damals auch gedacht habe, wieso? Also für mich war das Thema irgendwie geklärt und da ist doch alles logisch und das funktioniert doch irgendwie alles. Und ich habe dann erst während der Promotion festgestellt, dass es eben in keinster Weise so ist, dass da irgendwie alles geklärt ist und alles funktioniert und die Unternehmen damit überhaupt kein Problem haben, sondern im Gegenteil, da einfach ganz viele offene Fragen eigentlich noch sind und das durchaus ein Thema ist mit Zukunft. Aber das ja, habe ich dann tatsächlich erst in der Promotion wieder so wahrgenommen.
Und keine 30 Jahre später bist du in der Situation, dass so, jetzt weiß ich, wofür ich das gemacht habe. Okay. Ja, aber okay, bist also eher quasi von der technischen Seite dann da rangegangen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Na, eigentlich eine ganz klassische Wirtschaftsinformatik-Seite damals. Also einfach so die Schnittstelle zwischen IT, Technik und der Anwendung. Ja, einfach wie sortiere ich die Daten, wie lege ich sie ab und wie komme ich da wieder ran, wenn ich sie brauche.
Okay, jetzt hattest du dann irgendwann dein Diplom und die Welt stand dir jetzt ja im wahrsten Sinne des Wortes offen, ne? Also Diplom-Wirtschaftsinformatiker wurden und werden händeringend auf der ganzen Welt gesucht. Du hattest schon ein Semester in Schweden gemacht. Was war dann so deine ersten Schritte im Berufsleben? Wo hast du dir deine ersten Meriten verdient?
Tatsächlich war das im Jahr 2001, als ich meinen Abschluss gemacht habe, 2002. Nicht so. als ich 97 angefangen habe, war auch wirklich so Informatik, Wirtschaftsinformatik werden gesucht. Alle unsere Absolventinnen und Absolventen haben schon 2 Jobangebote, bevor sie überhaupt fertig sind. Und dann kam das Jahr 2000-Problem verbunden mit dem Platzen der Dotcom-Blase. Und das war genau die Zeit, in der ich fertig geworden bin. Und nein, wir haben damals gesucht. Und ich habe mich dann erstmal tatsächlich ein bisschen selbstständig gemacht. Ich hatte als Werkstudentin schon gearbeitet und das habe ich dann noch ein paar Monate weitergemacht einfach und ein bisschen ausgebaut und in der Firma und habe dann da kleinere Projekte gemacht und habe parallel einfach dann nach dem ersten Job gesucht. Und genau, und dann habe ich, ja, das ein paar Monate gedauert und dann hatte ich im Prinzip, weiß ich noch, 2 Sachen zur Auswahl. Das eine wäre so IT-Consulting, IT-Beratung gewesen, was ich sehr spannend fand. Inhaltlich ich mir zum einen in dem Alter mit meinem Hintergrund noch nicht so ganz zugetraut habe und ich auch ein bisschen diese Reisetätigkeit gescheut habe zu dem Zeitpunkt. Das andere Angebot war eher so ein, ja, klang ein bisschen langweilig, so SAP-Support, genau, also SAP-Support, SAP-Beratung, allerdings eben eine Inhouse-Consulting, also in der Firma, da in der SAP-Abteilung Beratung für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch kleinere Projekte machen und aber 50% Support klassisch für das SAP-System.
Und dafür hast du dich demzufolge dann entschieden? Höre ich das da auch richtig raus?
Ja, das war meine Entscheidung und auch die habe ich überhaupt nicht bereut. Es klang auf dem Papier vielleicht ein bisschen langweiliger als dieser Beratungsjob, wo man in der Gegend rumfliegt. Aber es war ein super Einstieg ins Arbeitsleben. Wir waren in einem kleinen Team. Wir haben einen sehr begrenzten Aufgabenbereich gehabt, weil SAP-System da wirklich nur fürs Finanzwesen Controlling eingesetzt war. Wir haben also eng mit der Finanzabteilung, mit der Controlling-Abteilung zusammengearbeitet. Wir waren nicht in der IT aufgehangen, sondern wirklich in so einer klassischen Stabsstelle irgendwo in der Nähe des Vorstands und eben in der Nähe zu den Anwenderinnen und Anwendern. Und auch dieser Support, der mich am Anfang so ein bisschen gedacht hat, weiß nicht, ob das das Richtige ist, war absolut genial, weil man irgendwie am Telefon war und auf der anderen Seite war jemand, der ein Problem hat und man konnte helfen. Und am Anfang war das so kaltes Wasser, irgendwie keine Ahnung, was will derjenige jetzt und wie helfe ich dem? Und man lernt aber unglaublich viel in kurzer Zeit dadurch und das fand ich total spannend und wertvoll und auch dieser Kontakt einfach wirklich jemandem helfen zu können, der irgendwie ein Problem hat, fand ich toll. Ja, und parallel habe ich eben auch kleinere Projekte gemacht, und das Berechtigungswesen zum Beispiel übernommen vom Kollegen. Das war dann auch sehr schön. Da konnte ich auch wieder mit Datenbanken arbeiten, weil wir das alles verwaltet haben. Die Berechtigung im SAP-System, wer wann wo was darf oder nicht darf, hatten wir eine schöne Datenbank dafür. Und und da parallel habe ich dann so nach einem Jahr oder so auch das Angebot bekommen, eine Projektleitung zu übernehmen. Wir haben damals verschiedene Firmen europaweit aufgekauft und das SAP-System musste ausgerollt werden auf diese Tochterfirmen. Und da habe ich dann das Projekt in Kroatien geleitet und das war auch eine sehr geniale Erfahrung. Und ich bin da auch nach wie vor sehr dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe mit meinen damals, wie alt war ich, 23, 24 Jahren. Was mir dann auch so ein bisschen Seitenblicke von den IT-Kollegen eingebracht hat, die alle deutlich älter waren und die dann plötzlich mit mir arbeiten mussten. Also da bin ich sehr dankbar, dass ich die Chance bekommen habe und es hat auch sehr gut funktioniert, ja.
Mhm. Einfach nur, weil es mich nochmals interessiert, an der Stelle kurz nochmal einen kleinen Mini-Step zurück. Hattest du SAP an der Universität bereits gelernt damals oder, okay, du schüttelst mit dem Kopf, das heißt, du hast es schon an der Universität grundlegend gelernt, wie SAP funktioniert?
Naja, also wir hatten eine Vorlesung dazu und auch eine Übung, verstanden hatte ich es damals nicht.
Nein. Ich wollte gerade sagen, okay.
Ich glaube, das geht heute vielen noch so, ja.
Okay. Also ich habe dann tatsächlich einige Schulungen gemacht und aber auch die Schulungen helfen dir ja nicht wirklich, das System, also die helfen dir mit dem System zu arbeiten, aber zu verstehen, was die Software im Unternehmen tatsächlich leistet, ne? Also diese Prozesse, die dahinter stecken, das ist mir im Studium schwer gefallen. Also auch diese betriebswirtschaftlichen Prozesse zu verstehen und was das eigentlich heißt. Und insofern kann ich es auch heute noch gut nachvollziehen, dass das unseren Studierenden ähnlich geht, dass sie sich nicht so in diesen Unternehmensalltag hineinversetzen können. Wenn man noch nicht gearbeitet hat im Unternehmen, ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und das ging mir damals auch so. Und nachdem ich dann aber im Unternehmen war, war das überhaupt kein Problem, diese ganzen betriebswirtschaftlichen Prozesse dann zu verstehen und welche Aufgabe und welche Rolle eigentlich das SAP-System dafür hat.
Okay, gut. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen, ein paar Jahre nach vorne blicken. Irgendwann hattest du gesagt, so, mir ist langweilig, jetzt promoviere ich. Ja. Wie ist es dazu gekommen? War es wirklich so, dass dir langweilig war, oder?
Tatsächlich. Nein, also
SAP ich hab's ja durchgespielt und
keine Zukunft dieses System. Ne? Ich hab ja vorhin schon gesagt, dieses wissenschaftliche Arbeiten, das hat mich schon immer so ein bisschen auch gereizt. Ich habe tatsächlich neulich mal irgendwann drüber nachgedacht. Da ging es so um Berufswünsche, die Kinder haben, und mein Berufswunsch war immer Wissenschaftlerin, ohne dass ich irgendwie eine Ahnung davon hatte, was das eigentlich heißt. Aber ich wollte immer Wissenschaftlerin werden. Und das spukte schon so in meinem Hinterkopf. Und ich wusste aber auch, dass ich nicht an der Universität in Deutschland promovieren möchte. Da hatte ich nur Schlechtes gehört und gesehen. Also dieses irgendwie so 5, 6, 7 Jahre ohne Perspektive, irgendwie die linke, rechte Hand vom Prof zu sein, die Lehrveranstaltung zu machen und irgendwie so das Gefühl, nicht fertig zu werden, ne? Dass man irgendwie gebraucht wird in verschiedensten Geschichten, aber eigentlich für die Promotion keine Zeit hat und so weiter. Das war so ein bisschen das Bild, was ich hatte, und das wollte ich nicht. Und dann habe ich über einen Kumpel, der ist nach St. Gallen gegangen und hat dort angefangen zu promovieren, und der hat in den höchsten Tönen davon geschwärmt, von dem schweizerischen Modell. Und dann war zufällig eine Stelle ausgeschrieben in der Schweiz an der Universität St. Gallen, und ich habe mich dann einfach mal beworben. Ja, habe mich einfach beworben und bin da hingefahren, war total begeistert von dem ganzen Umfeld, von der Schweiz natürlich. Ich weiß noch, Vorstellungsgespräch im November, es fing dann irgendwie an zu schneien. Mhm. Wir hatten dann auch diesen Kumpel besucht, haben noch irgendwie einen schönen Ausflug nach Liechtenstein gemacht, und das war, also ich war von dem ganzen Umfeld irgendwie fasziniert. Und ich hatte einen großen Vorteil gegenüber meinen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. Ich hatte Berufserfahrung. Die meisten kamen direkt nach der Uni, und ich hatte eben schon diese 2 Jahre Berufserfahrung. Und thematisch war es zwar nicht ganz so mein Thema, aber man hat mir das irgendwie zugetraut, und dann hat man mich genommen. Und ich hatte aber noch ein halbes Jahr Kündigungsfrist. Also ich musste dann noch ein halbes Jahr Frist sozusagen meinem alten Job, was auch nicht schlecht war, aber umso dankbarer bin ich, dass St. Gallen gewartet hat auf mich. Mhm. Und tatsächlich war dann die Entscheidung relativ leicht. Also mir war nicht langweilig, aber ich war schon so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter? Ne? Also ich war da 2 Jahre, und die Perspektive fehlte mir tatsächlich ein bisschen, weil die Abteilung war, wie gesagt, sehr klein, und ich hatte das Thema Projektleitung, internationaler Rollout. Was sollte danach kommen? Also da war nicht mehr viel für mich ersichtlich Perspektive, was noch weiterkommen kann. Und insofern, ja, mir fehlte so ein bisschen die Perspektive, und ja, vielleicht kann man es auch sagen mit Langeweile, nicht zu dem Zeitpunkt, aber absehbar irgendwann.
Ja, klar.
Und dann habe ich das gemacht, ja, bin nach St. Gallen gegangen.
Okay, jetzt hast du gesagt, das war jetzt nicht so ganz das Thema, aber du hast dich da reingefuchst. Was war denn dann das Thema in St. Gallen? Was war denn dann der Fokus?
Ja, das waren überbetriebliche Geschäftsprozesse, Electronic Business, also auch ja, E-Commerce hatte ich ja, wie gesagt, in Schweden gemacht, aber hier wirklich Electronic Business eher, also Unternehmen, die miteinander zusammenarbeiten und das mit elektronischen Mitteln, elektronische Geschäftsprozesse. Und da hatte ich bisher abseits von dem E-Commerce-Erfahrung in St. Gallen, in der Schweiz, in Schweden, wenig bisher gemacht, ja, genau.
Okay. Wobei das ja damals auch in SAP eigentlich schon vorgesehen war, dass man automatisiert Prozesse anschmeißt, um bei
Ja,
einem
wir haben
anderen
ja, wie gesagt, nur
SAP-System
noch,
was bestellen zu können.
genau, wir haben ja nur Finanzwesen und Controlling gemacht,
Ah,
tatsächlich,
okay.
also wirklich rein die internen, genau.
Okay, und dann bist du jetzt in der Schweiz gewesen und hast dich da damit fokussiert beschäftigt, hast ja demzufolge auch irgendwann dann promoviert. Jetzt steht dir schon wieder die Welt offen, ne? Jetzt hast du jetzt ja deine Promotion, ne? Und könntest
Ja,
jetzt ja auch
nicht
sagen.
ganz. Also wir hatten nämlich einen Themawechsel zwischendurch. Ja, also ich hatte meine Chefin damals, die ich auch sehr schätze nach wie vor. Die ist nach 1,5 Jahren gegangen, hat ihre Habilitation fertig gemacht und hat dann einen Ruf angenommen, ich weiß gar nicht wohin, und war dann weg und wir haben einen neuen Chef bekommen. Und das war der Boris Otto. Und der hat das Thema Datenmanagement und Stammdatenmanagement mitgebracht. Und ich also von EBPP, also Electronic Business Process and Payment oder irgend sowas, oder
Ja.
Payment Procurement war es, glaube ich, dann gewechselt plötzlich zum Stammdatenmanagement. Und da war ich eben sehr skeptisch zu dem Zeitpunkt, warum dieses Thema. Und habe mir dann in diesem Themengebiet Stammdatenmanagement, Datenqualitätsmanagement, dann nochmal das Thema Data Governance ausgesucht. Und hatte dann aber nicht mehr so viel Zeit, ja. Also die Promotion, das ist das Schöne an dem Modell in St. Gallen, ist auf 3,5 Jahre begrenzt. Und man hat 3 Jahre Zeit, man arbeitet 3 Jahre lang in den Projekten mit, also auch sehr anwendungsorientiertes Forschen mit Projekten mit Unternehmen zusammen. Und dann ist das letzte halbe Jahr ist man freigestellt bei weiterhin Bezahlung, um die Dissertation zu schreiben. Und dann ist es so das eigene Interesse, wie schnell wird man fertig, ne? Weil dann irgendwann nach einem halben Jahr kriegt man kein Geld mehr. Und dann muss man fertig werden. Genau, also hatte ich dann nur 1,5 Jahre eigentlich Zeit, mich mit diesem neuen Thema irgendwie zu arrangieren. Und ich fand das damals dann doch sehr spannend. Zum einen, weil ich gesehen habe, dass die Unternehmen da wirklich ein Problem haben, einen Bedarf haben, dass danach, so dass da, dass man wirklich einen Impact auch machen kann mit der Forschung. Und gerade in diesem Bereich Data Governance gab es quasi nichts. Also das war einfach ein komplett neues Feld und das hat mir unglaublich Spaß gemacht, dieses neue Feld zu erobern und zu entdecken und da vielleicht auch so ein bisschen so einen Fußabdruck zu hinterlassen und dem Thema so ein bisschen meine Richtung aufzudrücken und auch dieses Interdisziplinäre, weil es halt kein reines IT- und Informatikthema ist, sondern es ist ein organisatorisches Thema auch. Es hat auch was mit Change-Management zu tun, es hat auch mit gesetzlichen Anforderungen zu tun. Man muss verschiedene Parteien im Unternehmen zusammenbringen. Und das fand ich unglaublich spannend.
Jetzt hast du schon gesagt, das war interdisziplinär. Mit klar kann man sich jetzt grundsätzlich immer so ein bisschen was drunter vorstellen, aber gab es dann auch andere Disziplinen, die bei euch im Forschungsprojekt mitgearbeitet haben? Also Unternehmen, also Organisationspsychologen beispielsweise, würde mir sofort einfallen, wie man in so einem Projekt
Nee,
braucht.
tatsächlich nicht. Also wir waren wirklich rein eher Wirtschaftsinformatik, Informatikerin. Ja.
Okay, gut. Und auch da hattest du jetzt dann irgendwann deine Promotion und hast ja jetzt dann Neuland betreten mit dem Thema. Jetzt ist ja dann immer die Frage, okay, jetzt hat man Neuland mit einem Thema betreten, aber springt die Industrie so darauf an, wie man sich das erwünscht, oder denken die, ach, brauchen wir nicht? Oder wie war das damals? War die Industrie ganz froh, dass da mal jemand was dran gemacht hat?
Ja, noch nicht so froh wie jetzt.
Ich
aber
ahnte es.
es gab schon, gerade die größeren Unternehmen haben sich mit diesem Thema schon auseinandergesetzt. Und tatsächlich, um diesem Thema gerecht zu werden, bin ich dann in die Beratung gegangen. Habe mich dann doch für die Beratung entschieden und für das Rumreisen. Genau, und ich kannte eine Beratungsfirma schon, mit der wir zusammengearbeitet haben, wo ich wusste, die machen was im Bereich Datenqualität, Stammdatenmanagement und eben auch ja, Data Governance damals noch nicht, aber das kam dann mit mir. Und im Prinzip habe ich dann auch mich nur dort beworben oder quasi angeklopft, ob sie mich haben wollen. Und das wollten sie. Und genau, und habe dann Beratungsprojekte gemacht. Und das Schöne war, ich hatte nicht so diese 6 Monate, 12 Monate beim Kunden und 5 Tage vor Ort, immer das Gleiche, irgendwas programmieren oder so, sondern dieses Data Governance-Thema war immer ein Add-on von eigentlich größeren, meistens auch SAP-Rollout-Projekten oder eigentlich war Stammdatenmanagement immer so Teil von SAP-Projekten und da habe ich dann eben diesen Data Governance-Teil gemacht und das fand ich spannend, weil ich viele Unternehmen in kurzer Zeit sehen durfte und da immer eben dieses mein Spezialthema im Prinzip konzeptionell begleiten konnte.
Jetzt hast du gerade ganz am Anfang eine sehr spannende Sache gesagt, wie ich finde, und zwar, wenn wir doch mal ein bisschen fachlich, große Unternehmen hatten da auf einmal einen Bedarf drin gesehen. Aber warum haben große Unternehmen auf einmal da einen Bedarf drin gesehen? Also machen wir uns nichts vor, große Industrieunternehmen geben nur Geld für irgendetwas aus, wenn sie da irgendwo sich erhoffen, einen Mehrwert zu generieren. Sonst gibt es keinen Sinn, Geld auszugeben. Wo hatten damals große Unternehmen schon deinen Mehrwert da drin gesehen? Was war so der Impuls?
Also tatsächlich war das ein bisschen Überzeugungsarbeit noch, muss man auch sagen. Also das war auch nicht so ganz leicht. Wir haben aber den Unternehmen klar gemacht, dass wenn sie diese SAP-Projekte machen und da eine Harmonisierung von Geschäftsprozessen machen, dass sie das Datenthema nicht ignorieren können. Das haben viele Unternehmen gemacht. Ne? So irgendwann so 2 Wochen vom Go-Live, oh, wir brauchen ja auch noch Daten im System. Ne? Also das war ganz klassisch. Und wir hatten dann einfach als Unternehmen den Ansatz, das von vornherein mitzudenken. Also mein Chef hat das dann wirklich ganz gut verkauft und gesagt, also wenn ihr hier Geschäftsprozesse harmonisiert und weltweit irgendwie ein gleiches, einheitliches System ausrollen wollt, dann müsst ihr euch auch um die Daten kümmern. Und das war dann eigentlich irgendwie auch klar verständlich, dass das irgendwie klar sein muss. Also wenn ich gleiche Prozesse habe, brauche ich irgendwie auch eine gleiche Datengrundlage. Und ich muss mir eben Gedanken machen, was für Daten sind denn das eigentlich? Was verstehe ich unter einem Kunden oder einem Material? Welche Informationen brauche ich dazu? Wer soll denn die pflegen? Wer soll die anlegen? Wer ist dafür zuständig? Und dann kommt man relativ schnell in diese Governance-Geschichten rein. Wer macht es denn zukünftig? Also wer entscheidet denn, welches Datum da ins System kommt und wie das Verständnis von diesem Datum sein soll. Und ich war dann im Prinzip so für diese organisatorische Verankerung dieses Themas in der neuen Organisation zuständig. Und die Fragen kamen natürlich immer, was bringt das, ne? was kostet das? Und tatsächlich war das Hauptargument für uns, macht es halt sortiert und geordnet, weil irgendeiner macht es sowieso. Ne? Also es findet auch jetzt statt. Irgendeiner pflegt die Daten und ihr habt ganz viele Reibungspunkte, weil es eben ganz viele ungeklärte Zuständigkeiten gibt, weil es ungeklärte Definitionen gibt, weil es unterschiedliche Verständnisse gibt für das gleiche Datum. Und ganz viel findet an den Schnittstellen zwischen Abteilungen statt. Die einen haben das eine Verständnis, die anderen das andere. Die schicken Daten von A nach B. Da kommt nicht das an, was A durchgeschickt hat, weil B auch was anderes braucht, als A geschickt hat. Und diese Themen gibt es ja schon. Also unterschiedliche Verständnisse von diesen Daten. Also, und das, da geht natürlich ganz viel Zeit verloren. Und das war so unser Argument zu sagen, also ihr macht es sowieso, ihr macht es heute sehr ineffizient, mit sehr viel Reibungsverlusten, mit sehr viel Doppelarbeiten, mit sehr viel manuellen Arbeiten. Und jetzt habt ihr eine Chance, mit diesem neuen System es richtig zu machen. Jetzt müsst ihr natürlich irgendwie investieren. Ihr braucht vielleicht 2, 3, 4 Leute in der Zentrale, die das zukünftig für alle machen, global machen, aber ihr entlastet dadurch die dezentralen Einheiten, die einzelnen Abteilungen oder die einzelnen Standorte, die müssen zukünftig weniger machen und vor allen Dingen läuft es schneller, reibungsloser, richtiger.
Ja, ich glaube, es gibt kaum ein Unternehmen, selbst im Jahre 2024, wo nicht aus irgendeinem System eine CSV-Datei rausgepuppt wird, die wird dann in Excel reingeschoben, wird dann dort von links nach rechts einmal umgemodelt, um daraus wieder eine CSV-Datei zu machen, um sie in ein anderes System reinzuschieben. Und das muss ja alles nicht sein.
Wie viele Danksagungen hast du inzwischen bekommen von den Unternehmen, die jetzt erkennen, das war gut, was die uns damals aufgeschwatzt haben?
Bisher noch nicht, nein.
Dann wird es aber
halt schwer, sie aufgefordert.
Ja. Das ist aber wahrscheinlich auch zu lange her, muss man sagen.
Okay, kommen wir aber mal dann jetzt in der Tat auch mit Blick auf die Uhr mal so ein bisschen ins Hier und Jetzt. Irgendwann hast du dann auch mal noch den Weg in die IT-Sicherheit abgebogen. Das bist du ja heute unter anderem auch für deine Hochschule. Hilf uns ein bisschen auf die Sprünge. Wo kam dann irgendwann das Thema IT-Sicherheit über deinen Weg?
Ja, ich versuche das immer zu erklären. So ganz kann ich es, glaube ich, nicht erklären. Meine typische Erklärung ist, über das Thema Daten und Datenschutz bin ich so ein bisschen in die Informationssicherheit gekommen. Also zum einen muss ich noch korrigieren, ich bin nicht mehr Informationssicherheitsbeauftragte. So. Das steht hier tatsächlich noch. Ja. Mhm. Ist auch die anderen, okay, die Rollen, wir müssen die Homepage mal aktualisieren. Also wir haben ja auch ein Datenqualitätsproblem. Nein, tatsächlich mit der neuen Rolle als Vizepräsidentin musste ich ein paar andere Rollen abgeben und unter anderem leider auch die Rolle als Informationssicherheitsbeauftragte.
Das gibt ja auch Sinn, ja? Ja, also unabhängig von der zeitlichen, gibt es ja auch organisatorisch Sinn, dass das nicht in einer Person liegt.
Nee, genau, aber richtig, okay. Ja, richtig. Und ja, ich hatte einen sehr, sehr lieben Kollegen bei uns und dessen Steckenpferd war das Thema IT-Sicherheit. Und der suchte auch vielleicht so ein bisschen jemanden, der da gleichgesinnt ist. Und ich glaube, wir haben irgendwie gleich getickt. Also uns war dieses Thema Schützen von Daten, Sicherheit von Informationen, war uns beiden irgendwie wichtig. Und insofern bin ich über ihn so ein bisschen in diese Schiene reingekommen und habe dann angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und habe aber auch schnell gemerkt, dieses IT-Sicherheitsthema, also sehr technische, das bin ich nicht, auch nicht von meiner Ausbildung, vom Hintergrund her. Aber es gibt da auch ja diese Management-Komponente und auch da die organisatorische Komponente. Und insofern war das dann mein Thema. Also Informationssicherheitsmanagement habe ich dann in der Lehre auch gemacht. Wir haben dann gemeinsam eine sogenannte Vertiefung gegründet. Vertiefung können die Studierenden im 6. und 7. Semester wählen. Die ja, dürfen dann einfach sagen, wo sie sich spezialisieren möchten. Und da gab es dann eben dieses neue Angebot Informationssicherheit. Und da habe ich das Management gemacht und habe da eigentlich genau das, was ich vom Hintergrund her mitbringe, mit einbringen können, aber einfach adaptiert auf das Thema Informationssicherheit. Und da bin ich so langsam immer mehr auch da reingekommen, habe die technischen Seiten auch immer mehr und besser verstanden und bin dann irgendwann auf dieses Thema Faktor Mensch gekommen. Weil ich festgestellt habe, dass da auch ein extrem großer Nachholbedarf in den Unternehmen herrscht und auch da so ein bisschen so ein Vakuum ist, so ähnlich wie es damals bei der Data Governance war. Da gab es nichts oder es gibt nichts oder ganz, ganz wenige haben sich damit überhaupt schon beschäftigt in der Forschung und der Praxis, dieses Awareness-Thema oder generell Faktor Mensch. Ja, sehr, sehr kleine Community nach wie vor, auch immer noch. Jetzt sind wir gerade so langsam am Wachsen, aber es gab wenige, die sich damit beschäftigt haben. Und das fand ich wieder spannend, da einfach mich auf dieses Thema zu stürzen. Und auch das war wieder so ein unglaublich interdisziplinäres Thema. Also vielleicht sogar noch mehr als Data Governance mit Psychologie, mit Soziologie, mit ja, auch wieder Organisation, mit Change Management, Organisationsentwicklung, natürlich aber auch der technische Hintergrund. Das fand ich unglaublich spannend und dann habe ich mich das so ein bisschen auf dieses Thema gestützt.
Aber ich finde deinen Weg in die Informationssicherheit total nachvollziehbar, weil wenn ich schon so viel Arbeit investiere, um Daten schön zu gliedern, dann will ich auch, dass sie sicher sind. Also rein menschlich kann ich das total nachvollziehen. Was ich aber entweder überhört habe oder noch nicht verstanden habe, wie bist du dann überhaupt zur TH Würzburg gekommen?
Stimmt, das haben wir so ein bisschen ausgelassen. Da war so ein bisschen die familiäre Situation schuld, in Anführungszeichen. Also dieses Thema Wissenschaft hatte mich natürlich immer noch nicht losgelassen, auch wenn ich erstmal in der Beratung war. Und ich hatte auch in St. Gallen Kontakte geknüpft, worüber ich dann auch dieses Thema FH-Professur überhaupt erstmal kennengelernt habe. Das war für mich überhaupt nicht auf dem Schirm vorher. Und wir hatten da mal eine Professorin zu Gast und die hat auch eigentlich vorgeschwärmt. Und für mich klang das total nach meinem. Also ich Uniprof konnte ich und kann ich mir nach wie vor nicht vorstellen. Das war einfach nicht meins, diese Verantwortung für eine Arbeitsgruppe und ich bin der Leader, der irgendwie vorne wegläuft und auch das Bild, was ich von Uniprofs hatte, war vielleicht nicht so sonderlich positiv. Und FH fand ich spannend, einfach dieses viel näher dran an den Studierenden, kleinere Gruppen, dieses Praxisorientierte, das war das, was wir auch in St. Gallen, obwohl es eine Uni war, sehr hochgehalten haben, sehr anwendungsorientierte Forschung, das fand ich sehr spannend und ja, eben auch diese Lehre und da in die Richtung zu machen. Also fand ich als Berufsbild dann sehr spannend und hatte ich immer so ein bisschen meinen Blick auf die Stellenanzeigen. Und dann kam, wie gesagt, zur Familie. Ich habe dann meine erste Tochter bekommen und Beratung war schon noch im Bereich des Möglichen, aber das Unternehmen, wo ich war, hat mir so ein bisschen, ich sag mal, Steine in den Weg gelegt. Ich war, glaube ich, die erste Frau, die damals irgendwie ein Kind bekommen hat und weiter Beratung machen wollte. Und es ging gar nicht. Also laut Kunden, angeblich die Kunden, das ging gar nicht, dass man irgendwie nur 3 Tage die Woche arbeitet statt 5. Das ging irgendwie gar nicht. Konnten die sich nicht so richtig vorstellen. Ja, fand ich, heutzutage weiß ich nicht, würde man das wahrscheinlich nicht mehr so machen. Da würde man noch ein bisschen mehr Flexibilität zeigen.
Heute ist man über jeden froh, der kommt.
Ja, das ist ein anderes Thema. Die Projekte, die ich hatte, auch einfach wirklich sehr kurze, kleine Projekte waren. Ne? Ich war immer mal 2, 3 Tage vor Ort beim Kunden, das hätte perfekt gepasst. Aber um es kurz zu machen, da wollte man nicht mehr so richtig. Und dann habe ich die Stellenanzeige gelesen. Man hat eben eine Professur für IT-Management und IT-Organisation an der THWS, damals noch FHWS, ausgeschrieben. Und das war auch noch in Würzburg, was so noch in der Nähe von Frankfurt war, wo ich damals gewohnt habe. Das hat einfach gut gepasst und dann habe ich mich beworben. Und ja, bin genommen worden. Habe auch nur die Bewerbung geschickt und ja. Muss aber sagen, ich habe mich schwer getan, als dann der Ruf kam, diesen anzunehmen. Weil ich vorher ja immer so alle 2, 3 Jahre meinen Job gewechselt hatte. Und das wäre dann damals mit Anfang 30 oder gerade mal 30, so der letzte Job für den Ende meines Lebens irgendwie gewesen. So für die nächsten 35 Jahre. Und ich so, ist das das, was ich will? Und habe mir da tatsächlich ein bisschen schwer getan, bin dann ein bisschen auch, ich soll sagen, überredet worden von meiner lieben Kollegin, die ja mir da auch gesagt hat, also noch mal so ein bisschen die Vorteile auch erklärt hat im Nachgang zu unserem Vorstellungsgespräch und mit der ich auch, also die einfach auch sehr nett war zu mir und die mir ein gutes Gefühl gegeben hat für diese ganze Geschichte. Und dann habe ich letztendlich ja gesagt und auch da muss ich dir sagen, ich habe es nicht einen Tag bereut. Also trotz, dass ich jetzt über 12 Jahre an der Hochschule bin, war es niemals langweilig. Ich habe so viel Abwechslung gehabt. Ich konnte ganz viel selber entscheiden und machen und ja, eben dann irgendwo diese Informationssicherheitsbeauftragte. Jetzt bin ich Vizepräsidentin. Jetzt danach ist nicht mehr so viel Möglichkeiten, aber weiß nicht, da gibt es ja noch ein paar andere Möglichkeiten und Rollen, was man machen kann. Aber dieses sehr selbstbestimmte Arbeiten, das fand ich und finde ich unglaublich gut. Genau, also bin ich einfach dann dahin als junge Mama und auch das muss man sagen, dieser Beruf ist sehr, sehr familienfreundlich. Also als Professorin ist man eben sehr selbstbestimmt, man kann sich ein bisschen die Zeiten auch frei einteilen, viel zu Hause auch arbeiten und das war einfach auch sehr gut vereinbar mit der jungen Familie.
Ich habe es nur gehört, ich weiß nicht, ob das bei deinem Arbeitsvertrag auch so war, als man ihr den zugeschickt hat, also den Ruf, den Arbeitsvertrag zugeschickt hat, wo dann drin steht, man unterschreibt dann irgendwie einen Arbeitsvertrag und da steht dann aber schon das Enddatum des Arbeitsvertrages drin, was dann irgendwie 2051, der 31.10.2051 ist und wo man dann denkt, das ist jetzt ein bisschen weird, ne, dass ich jetzt schon einen Vertrag unterschreibe, der in 31 Jahren endet. Für die Psychologie ist das, glaube ich, ein bisschen suboptimal. Da sollte man vielleicht nochmal dran arbeiten. Nicht drin,
aber das ändert sich ja auch ständig, ne? Das Renteneintrittsalter wird nach hinten geschoben, insofern ja.
Vielleicht haben sie es dann irgendwann mal geändert. Nun gut, jetzt mit so ein bisschen Blick auf die Zeit gibt es ja immer so ein paar Standardfragen, die wir noch stellen. Und eine ist natürlich von mir immer so ein bisschen latent abgewandelt jetzt heute mal bei dir. Entschuldigung. Jetzt kennst du dich wirklich gut auch mit dem Thema IT-Sicherheit aus. Und darauf will ich mich jetzt auch mal so ein bisschen fokussieren. Und auch wenn es um das Thema IT-Sicherheit geht, ganz besonders um den Faktor Mensch. Jetzt schauen wir uns mal die aktuelle Gesetzgebung dazu an. Also alles, was es dazu gibt, NIS-2-Regelung und diese und jene Regelung, Empfehlungen des BSIs und so weiter und so fort. Und jetzt bist du, Professor Dr. Christine Weber, zusätzlich auch noch einen Tag Kaiserin von Europa und kannst mal alle Gesetze und Verordnungen so anpassen, dass du sagst, jetzt bin ich damit glücklich. Wo würdest du denn Hand anlegen?
Also ich kenne die Gesetzestexte, muss ich zugeben.
Ja, nicht so, geht nicht um den Wortlaut, nicht um das Juristische. Der Michael hört kurz weg.
Aber was wir immer wieder feststellen ist, und das ist auch ein bisschen das Dilemma, was wir im Bereich Faktor Mensch haben, ist, dass die Gesetze und Verordnungen und vor allen Dingen auch die Standards im Bereich ESMS irgendwas vorschreiben, was nicht wirksam ist. Sagen wir es mal so. Man kann auch sagen, nicht sinnvoll ist, aber vor allem auch nicht wirksam ist. Ne? Also da steht zum Beispiel drin, ihr müsst was tun, ihr müsst sensibilisieren und ihr müsst schulen. So, und dann macht man irgendwas im Unternehmen und mittlerweile gibt es ja auch viele Anbieter, die da irgendwie was anbieten, das kann man schnell einkaufen und dann macht man das und dann kann man einen Haken dran machen und sagen, super, wir haben was gemacht. Wenn man sich aber mal die andere Seite anschaut, was, also man hat was gemacht, ja, aber ist das wirksam? Ne? Also bringt das irgendwas? Und da haben wir nicht nur arge Zweifel, sondern wir wissen, dass es nicht so ist. Also man hat dem Gesetzgeber irgendwie Genüge getan, man hat was umgesetzt und man hat Leute geschult und sensibilisiert. Aber wenn wir jetzt mal in Prozenten reden wollen, sind wir vielleicht bei 20%. Und da ist noch viel Luft nach oben. Und eine wirksame Awareness sieht anders aus, als dass ich die Leute durch so eine Standardschulung durchschicke oder irgendwelche fingierte Phishing-Nachrichten schicke und zähle, wie viele Leute drauf reinfallen oder nicht. Also da kann man viel, viel, viel mehr machen. Man kann ganz andere Sachen machen und die halt wirksam sind. Und da ist, das ist das, was unsere Forschung halt versucht herauszufinden. Was funktioniert wirklich? Ne? Also wo erreiche ich wirklich eine Verbesserung im Sinne von, ich steigere die Awareness und ich steigere nicht nur die Awareness, sondern das führt dann auch zu sichererem Handeln. Und das ist ja letztendlich das, was wir wollen. Die Leute sollen sich halt sicher verhalten und sie sollen nicht zu einem Risiko werden, sondern eher im Gegenteil zu einem Sicherheitsfaktor. Und ja, also da muss man viel mehr machen und aber das ist auch nicht nur diese Awareness oder Schulen, sondern zu diesem ganzen Faktor Mensch gehört dann auch, ich muss mir Prozesse anschauen, ich muss mir Organisationen anschauen, ich muss mir überlegen, warum verhalten Menschen sich unsicher? Und das liegt halt häufig auch an den Systemen, an den starren Prozessen und an den starren Regeln, die halt am Menschen vorbeigedacht werden und ihn oder sie nicht involvieren, sondern einfach, ja, das ist jetzt sicher und deswegen machen wir das so. Also 12-stellige Passwörter und alle 3 Monate wechseln und ihr dürft die aber euch nicht aufschreiben, ihr müsst die euch irgendwie merken. Und das funktioniert einfach nicht. Hm. Und also da einfach mehr schauen, was die Wissenschaft ja mittlerweile auch an Erkenntnissen hat, was wirklich wirksam ist, weil letztendlich wollen wir ja ein geringeres Risiko für das Unternehmen haben, eine höhere Sicherheit. Also da, das wäre schön, wenn man da nicht einfach nur reinschreibt, macht Schulung und macht Sensibilisierung, und sondern wirklich was Wirksames reinschreibt.
Gut, das unterschreibe ich voll und ganz. Michael?
Naja, ich sag mal, Schulung und Sensibilisierung ist ja schon sinnvoll. Im Gesetz steht ja nicht drin, wie man das macht, sondern es steht ja nur, man muss Awareness schaffen, den Weg dahin darf man selber wählen. Ne? Und das ist ja eigentlich auch sehr gut so, weil sich das einfach ändert, wie du schon sagst. Ne? Da gibt es neue Erkenntnisse, da gibt es ganz viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Insofern finde ich es schon gut, dass es im Gesetz geregelt ist. Und dass eben nicht der konkrete Weg vorgegeben ist, sondern dass das jeder für sich selber finden darf.
Ich darf die Leute dann nicht vom Haken lassen mit, ich habe sie jetzt so eine Standardschulung machen lassen.
Nein, 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 genau. Ne, man muss schon am Ende des Tages dann auch nachweisen können, und das fordern ja auch viele Gesetze, aber ich will jetzt nicht zu sehr ins Juristische abdriften, dass man nachher nachweisen kann, dass man das wirksam gemacht hat. Ne? Und wenn man sagt, wir haben so eine Standardschulung, aber keinen hat es interessiert, dann war es keine wirksame Maßnahme.
Heutzutage
ne?
wird die Wirksamkeit ja damit gemessen, wie viele haben teilgenommen.
Ja, das ist natürlich
Und haben sie irgendeinen Abschlusstest bestanden. Ne? Das heißt aber nicht, dass sie sich irgendwie sicherer verhalten als vorher.
Nein, definitiv nicht. Nein, aber abgesehen davon, was mich noch interessiert, ganz kurz zumindest, Vizepräsidentin für Digitalisierung. Was sind da deine Aufgaben? Was machst du da? Was beinhaltet das alles?
Da bin ich noch dabei, das ein bisschen rauszufinden.
Okay, zweiter Teil.
Tatsächlich bin ich primär für die Digitalisierung in der Verwaltung oder im Hochschulmanagement zuständig. Also nicht so sehr in der Lehre und auch nicht so sehr in der Forschung, aber so ganz klassisch einfach die Verwaltungssysteme, die wir haben. Das ist zum Beispiel ein Campus-Management-System, was wir seit vielen Jahren einführen und auch noch die nächsten Jahre einführen werden. E-Akte-System oder Prozessmanagement. Also es geht letztendlich darum, die Verwaltungsprozesse effizienter zu gestalten, zu digitalisieren, zu automatisieren. Und da haben wir als Hochschule und ich glaube auch andere Hochschulen noch sehr großen Nachholbedarf. Ja, und ansonsten haben wir auch so Schnittstellen, Randthemen mit der Forschung, Forschungsdatenmanagement zum Beispiel oder auch mit der Lehre. Da sind wir zum Beispiel gerade dabei, reine Online-Studiengänge aufzusetzen. Da muss natürlich die IT-Infrastruktur das Ganze auch entsprechend hergeben. Das fällt dann auch so ein bisschen in meinen Verantwortungsbereich. Ja, also auch spannendes Thema, weil auch da noch sehr viel zu tun und sehr vielfältig, sehr viele Schnittstellen und man bekommt mit irgendwie fast allen Stellen an der Hochschule zu tun und das finde ich gerade sehr, sehr spannend und interessant.
Okay, gut. Bevor ich meine Standardfrage noch ganz kurz stelle, dürfen wir an dieser Stelle nochmal sehr gerne auf deine beiden Bücher aus dem Hansa Verlag hinweisen. Wir haben eigene Videos dazu gemacht, kann man sich gerne anschauen, aber die beiden Themen Data Governance und Mensch- und Informationssicherheit enorm wichtig, wie wir jetzt in dem kurzen Gespräch quasi auch schon rausgehört haben, denke ich mal. Bei deinem Lebensweg, der ja mal so ein bisschen nicht geradeaus lief. Ja, du bist ja nicht quasi direkt mit 12 Jahren hast du gesagt, ich werde Professorin und bist dann letztendlich da gelandet, sondern du hast ja mal ein bisschen links und rechts geschaut, warst auch zum Teil im Ausland. Kannst du aus den Erfahrungen, die du gesammelt hast, Tipps ableiten für junge Menschen, die sagen, ich will irgendwas mit Daten, IT-Sicherheit, irgendwas in die Richtung machen? Oder kannst du Dinge sagen, das habe ich gemacht, hat mir überhaupt nicht geholfen, lass das am besten. Gibt es sowas, was du da ableiten kannst?
Also irgendwas, was ich gemacht habe, was nicht geholfen hat.
Oder auch was total geholfen hat.
Nein, habe ich nicht.
Okay.
Also ich glaube, was ich immer gemacht habe, ist immer ja dieses links und rechts gucken. Also ich habe nie den Masterplan gehabt, in 3 Jahren will ich da, in 5 Jahren will ich da, in 10 Jahren will ich da sein, sondern ich habe immer da, von da, wo ich stand, geguckt, was sind die Optionen, was kann ich als nächstes machen. Und ich glaube, da einfach offen zu sein, also das ist das, was mir einfach geholfen hat, ne? Eben nicht diesen Masterplan zu haben, ihn zu verfolgen, sondern offen zu sein für das, was am Wegesrand irgendwie so auftaucht und was an Möglichkeiten gibt und die dann, wenn das passt, dann auch wahrzunehmen und von da aus dann wieder sich neu zu orientieren. Genau, und ansonsten glaube ich einfach dieses neugierig bleiben, sich weiterentwickeln wollen, lernen wollen, auch dankbar sein für Unterstützung, die man bekommt. Ich muss wirklich sagen, also ich habe ganz viele Unterstützer, Unterstützerinnen gehabt, die mich auf meinem Weg irgendwie begleitet haben und immer gefördert haben. Und das hat mir unglaublich gut getan, einfach auch für Selbstbewusstsein, auch für dieses, ich traue mir das zu, diesen Schritt jetzt zu gehen. Also da einfach Leute um sich zu haben, die einen da irgendwie fördern möchten. Und wenn man die im Unternehmen zum Beispiel nicht hat, dann kann man ja auch irgendwelche Netzwerke oder Mentorenprogramme, Mentorinprogramme und so weiter nutzen. Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Also gerade auch als Frau, sich immer mal mit anderen auszutauschen, zu spiegeln, sich Vorbilder zu suchen, zu sagen, das könnte ich mir auch vorstellen. Und ich glaube, viel kann man sich ja auch gerade als junges Mädchen nicht vorstellen, weil man es eben noch nicht gesehen hat, ne? Der Horizont ist einfach begrenzt. Und da einfach offen zu sein, neugierig und zu gucken, was gibt's denn da eigentlich alles? Und dann zu überlegen, was davon passt für mich ganz gut.
Und vielleicht, wenn ich mir deinen Lebensweg anschaue, einfach die Dinge zu machen, die einen interessieren und die einem Spaß machen, weil man dann potenziell auch gut da drin wird. Und wer weiß, vielleicht wird das Thema ja irgendwann mal so wichtig, dass man plötzlich denkt, okay, genau, darauf habe ich quasi gewartet. Aber selbst wenn nicht, ist ja nicht schlimm. Aber die Tätigkeit einfach mit Liebe und Freude zu machen, ist, glaube ich, enorm wichtig. Ja, und wird man seinen Weg finden, denke ich
mal. Ja, ja.
Gut, mit diesem quasi fast perfekten Schlusswort gehen wir dann auch auf die Zielgerade. Du darfst gleich, wenn du magst, noch das echte Schlusswort sprechen. Bevor wir aber jetzt hier noch das Schlusswort hören, zuerst einmal noch den Hinweis an unsere Hörer, an unsere Zuschauer. Wenn euch das hier gefallen hat, dann bitte seid so nett, gebt uns einen Daumen nach oben, gebt uns Sternchen, kommentiert das Ganze. Wenn jemand eine Frage an die Christine hat, dann lasst sie uns gegebenenfalls einfach zukommen, schreibt es hier drunter oder wo auch immer. Irgendwie kriegen wir das dann schon mit. Miteinander kommuniziert. Und ja, Christine, dann kannst du gerne das Schlusswort sprechen, wenn du magst.
Oh, ich glaube, ein Schlusswort bin ich nicht so gut, aber ich möchte mich auf alle Fälle bei euch beiden bedanken, dass ihr mich eingeladen habt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bin es auch nicht gewöhnt, immer so eine Bühne zu haben. Insofern fühlt man sich auch ein bisschen geschmeichelt. Und auch nochmal vielen Dank für die tollen Videos zu meinen Büchern. Das hat mir auch sehr gut getan. Und ja, freue mich, dass wir in Kontakt gekommen sind und würde mich auch freuen, wenn wir da irgendwie in Kontakt bleiben. Und
sehr gerne.
Ich finde, ihr habt ein tolles Format und ja, macht weiter so.
Danke dir, liebe Christine. Und dann bedanken wir uns bei euch da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wir sagen dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Tschüss.